Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute wieder mit euren Fragen und meinen Antworten. Die erste Frage stammt von Achim. Ich lese euch erstmal die E-Mail vor, die er mir geschrieben hat, und fasse danach die Frage nochmal kurz zusammen. Ein Biobauer in meiner Nähe baut wieder alte Getreidesorten an, die früher hier viel Verwendung fanden. Ein bisschen dem Croissant ähnlich. Kleine Anmerkung von mir, Croissant ist ein Hartweizen, der in einer Sorte jedenfalls auch als Kamut, das ist ein Markenname, erhältlich ist. Mich interessiert vor allem der Weizen. Seine Frau, also die Frau des Bäckers, des Bauern, bäckt das Brot mit Sauerteig und kommt zu sehr guten Ergebnissen. Das Brot wird dunkelbraun, obwohl es nur diesen Weizen enthält. Mein Problem, ich mag das Saure nicht so sehr und habe es deswegen mit Hefe versucht. Boden und obere Kruste waren sehr gut gebacken, die Krume innen drin war aber total klumpig, damit meint er glitschig, schliffig. Die essbaren Teile waren aber auch sehr wohlschmeckend. Anscheinend ist es nicht mit Hefe allein backbar. Gibt es einen Sauerteig, der dafür geeignet wäre und trotzdem nur gering säuert? Kleine Anmerkung noch von Achim. Ich mahle den Weizen frisch und lasse den Teig ca. 30 Stunden im Kühlschrank reifen. Eventuell siebe ich auch die Kleie nach dem Mahlen raus. So, also grundsätzlich zusammengefasst wäre Achims Frage dann, warum lässt sich mein Weizenbrot nicht ohne Sauerteig backen? Ja, das Phänomen, das Achim erlebt hat, ist eigentlich eher typisch für Roggen oder zumindest wahrscheinlicher bei Roggen. Es geht hier um die getreideeigenen Enzyme. Wahrscheinlich ist der Weizen, zumindest deutet sich das an anhand der Ergebnisse, der Backergebnisse, wahrscheinlich ist dieser Weizen sehr enzymstark gewesen. Vielleicht auch nur in dieser einen Ernte, nächstes Jahr ist es wieder anders, aber er scheint sehr enzymstark zu sein und enzymstark heißt, dass während des Backprozesses Enzyme, die mehleigenen Enzyme, das sind vor allem die Amylasen, die Stärke, die dann plötzlich beim Backen verkleistert, in Zucker umwandeln und deshalb diese Stärke nicht mehr zur Verfügung steht, um eine stabile Krume aufzubauen. Wir haben dann also quasi im schlimmsten Falle Zucker und Wasser im Gemisch und vielleicht noch hier und da ein bisschen Wasser an Stärke gebunden, die es noch nicht erwischt hat durch den enzymatischen Abbau. So, das bedeutet, dass es ein glitschiges Brot gibt. Warum das dann mit Sauerteig funktioniert, das scheint ja hier der Fall zu sein, ist ganz einfach, denn diese Amylasen arbeiten in einem sauren Milieu, also bei niedrigem pH-Wert, nicht so effizient und irgendwann gar nicht mehr als bei einem etwas höheren pH-Wert, wie es in einem Hefeteig der Fall ist. Das bedeutet, dass die Amylasen also gar nicht mehr so viel Stärke abbauen können, also auch nicht mehr so viel Zucker und freies Wasser entstehen kann beim Backen. Deshalb kann die Frau vom Biobauern das Getreide verarbeiten und Achim kann es mit Hefeteig nicht. Eine Lösung wäre jetzt, dem Teig ein bisschen Essig beizugeben. Das muss ja nicht unbedingt die Essigessenz sein oder irgendein synthetischer Essig, sondern es kann ja auch ein natürlicher Essig sein, Apfelessig oder ein Balsamico. Kann man probieren, ne, 2-3% auf die Mehlmenge mal zugeben und dann sollte das Backergebnis schon besser sein. Alternativ kann man sich natürlich auch mit dem Sauerteig beschäftigen. Das dauert ein bisschen länger und braucht ein bisschen mehr Muße und Arbeit und Durchhaltevermögen. Und den Sauerteig so mild führen und das Brot dann am Ende auch so mild führen, den Brotteig, dass das Ganze ein super Brot gibt. Dafür gibt es viele andere Informationen im Blog und im Podcast auch. Also es geht da vor allem um die Führungstemperatur, ne, um die 28 Grad auffrischen und auch den Sauerteig für das Brot führen. Dann wird auch der Brotteig nicht so sauer und trotzdem führt es dazu, dass die Amylasen gestoppt werden oder zumindest ausgebremst werden. Was auch noch hinzukommt bei Achim ist, dass er das Mehl frisch gemahlen verarbeitet hat. In frisch gemahlenem Vollkornmehl auch noch. In frisch gemahlenem Vollkornmehl sind die Amylasen deutlich aktiver. Es wäre also schon mal eine Möglichkeit, das Mehl ein paar Wochen liegen zu lassen und dann nochmal das mit der Hefe zu probieren. Dann kann es auch schon sein, dass das Backergebnis deutlich besser ist, als es jetzt war in dem ersten Versuch von Achim. Etwas, das auch helfen kann, und das hat Achim am Ende ja auch geschrieben, die Kleie auszusieben. Also wenn man die Schale aussiebt, dann hat man auch einen Großteil der Enzyme, also der Amylasen in dem Fall, ausgesiebt, weggeholt und backt dann ein Brot, das relativ enzymschwach ist im Mehl und dadurch auch dieser Effekt, dass das Ganze klitschig wird, nicht mehr stattfindet. Eine andere Möglichkeit, warum das Brot von Achim klitschig geworden ist, kann darin liegen, dass der Sauerteig einfach nicht fit war. Ich weiß auch jetzt nicht, ob er einen eigenen Sauerteig genommen hat oder ob es ein Fertigsauerteig war. Der Fertigsauerteig ist tot, mikrobiell tot, da treibt nichts mehr. Das heißt, das Brot kann gar nicht aufgehen. Wenn es ein eigener Sauerteig war, dann kann es auch sein, dass der Brotteig einfach nicht genug Gare hatte, nicht reif genug war, bevor er weiterverarbeitet und am Ende gebacken wurde. Also hier muss auch der Teig gut aufgehen und auch die Temperatur spielt wieder eine Rolle. Ne? Um die 26 bis 28 Grad sollte der Teig nach dem Kneten haben und sollte er auch reifen bei dieser Temperatur. Gibt also viele Möglichkeiten, Achim. Du musst jetzt selbst schauen, was hast du gemacht und an welcher Stellschraube möchtest du zuerst drehen. Der generelle Tipp ist immer, nicht an allen Schrauben gleichzeitig drehen, denn dann weiß man wieder nicht mehr, an was es eigentlich lag, sondern erstmal eine Schraube nehmen, an der drehen und gucken, was am Ende rauskommt. Na, das bedarf jetzt also ein bisschen Experimentierarbeit bei dir, Achim, aber Stück für Stück kommst du da dem Geheimnis und der Lösung definitiv näher. Die nächste Frage kommt von Richie. Er fragt, macht es deiner Meinung nach und deiner Erfahrung nach Sinn, die Temperatur des Gärprozesses direkt im Teig zu messen? Also zum Beispiel, indem man um die Gärschüssel eine Frischhaltefolie spannt und dann den Messfühler durch die Folie in den Teig sticht. Richie merkt noch an, er denkt, dass es durchaus genauer wäre als das pure Messen der Außentemperatur. Und schreibt noch, solange man den Gärprozess nicht durch Rütteln oder durch Sonne stört, sollte es ja auch kein Problem sein. Ja, so einfach ist es leider nicht. Es bringt eigentlich keine Punkte, die Temperatur während des Gärens zu messen, weil man kann sie sowieso nicht beeinflussen. Selbst wenn ich merken würde im Laufe des Gärprozesses, die Temperatur, die sinkt jetzt vielleicht von Anfang 28 Grad auf 26 Grad, was will ich tun? Ne? Ich kann jetzt nicht von außen eine Temperatur auf den Teig bringen innerhalb dieser Reifezeit, weil der Teig gar nicht so schnell wieder aufgewärmt werden kann. Also es ist mal ganz interessant, einfach um es zu wissen, um zu beobachten, wie schnell sinkt denn die Teigtemperatur ab. Aber bei meinen Rezepten jedenfalls ist es ja so, dass ich immer eine Raumtemperatur angebe, bei der ich den Teig habe reifen lassen. Und innerhalb der Zeit, die dann damit verbunden ist, funktioniert das ja. Also der Teig hat dann die richtige Reife. Wenn ich also angebe, lass den Teig 3 Stunden bei 20 Grad reifen und er sollte am Anfang eine Teigtemperatur von 26 Grad gehabt haben, dann hat er die natürlich am Ende dieser 3 Stunden nicht mehr, sondern ist vielleicht bei 25, 24 Grad gelandet. Aber das ist ja dann schon in der Zeit mit eingepreist. Insofern braucht es das nicht. Viel wichtiger ist, als da Messreihen anzustellen, den Teig zu beobachten, ne? Hat er denn schon die richtige Reife? Und dafür, um das einschätzen zu können, ohne dass man mal irgendwo im Kurs war oder mal jemanden gesehen hat, der das schon kann, dafür ist es wichtig, das Rezept einmal wenigstens nach den originalen Vorgaben zu backen. Also wenn da 20 Grad Raumtemperatur steht, den Teig auch wirklich bei 20 Grad Raumtemperatur stehen zu lassen und zu gucken, wie sieht er denn dann aus, wie viel Volumen hat er zugelegt, wie stabil ist er, ne? Wie ist die Wölbung? All diese Phänomene, die man mit den ganzen Sinnen, die man hat, begreifen kann, die sollte man begreifen und auch abspeichern. Und dann kann man anfangen zu variieren. Dann kann auch mal die Raumtemperatur ein bisschen höher sein oder ein bisschen niedriger. Oder auch die Teigtemperatur ein bisschen höher oder niedriger, weil man dann weiß, auf welches Ziel man sich hinarbeiten soll. Also wie der Teig aussehen muss, wenn er die richtige Reife hat. Und dann kann es weitergehen. Viel wichtiger als die Temperatur während des Gärens zu messen, ist es, die Raumtemperatur zu prüfen. Und die Teigtemperatur vor der Stockgare, also nach dem Kneten. Denn wenn diese beiden Angaben übereinstimmen mit dem, was im Rezept steht, dann kann man sicher sein, dass die Zeit auch ungefähr die ist, die im Rezept steht. Wenn beide Angaben höher liegen, dann braucht der Teig deutlich kürzer in der Reife. Und wenn sie niedriger liegen, braucht der Teig deutlich länger in der Reife. Das sind eigentlich die wesentlichen Angaben, die sollte man prüfen. Aber während des Gärprozesses wirklich nur aus Neugier, um mal zu sehen, wie schnell das abfällt. Aber es hat im Grunde keine Aussage, weil das, wie gesagt, schon im Rezept eingepreist ist. Die nächste Frage kommt von Pascal. Auch hier lese ich erstmal die Frage wieder vor und gebe dann die Antwort. Pascal schreibt, er hat einige Bücher von mir und gute Teile der Bücher 1 bis 4 gelesen. Die Videos waren auch hilfreich. Inzwischen würde ich gerne das ein oder andere Rezept umbauen und vielleicht irgendwann ein eigenes Rezept entwickeln. Eine Anpassung der Gärzeiten oder eine Umstellung auf Übernachtgare bekomme ich in der Regel hin, schreibt Pascal. Schwierig wird es, wenn ich Zutaten austauschen möchte. Dabei fehlt mir gefühlt eine Grundlage. Gibt es Anhaltspunkte, wie viel Wasser, welches Mehl, welche Zutat binden kann? Gibt es zum Beispiel Tabellen, die einen typischen Bereich an Bäckerprozenten angeben, wie viel Wasser Rotkorn, Vollkornweizen oder Roggen 1350, er meint 1370, binden kann? Ich weiß, dass es die natürlichen Schwankungen gibt, aber einen groben Rahmen wird man doch sicher nennen können, oder? Und die zweite Frage, gibt es ein Grundlagenbuch, das sich mit einem Einstieg in die Rezeptentwicklung beschäftigt? So, die zweite Frage kann ich ganz schnell beantworten. Nein, gibt es nicht, weder von mir noch von irgendjemandem anderen. Das liegt einfach daran, dass das Thema so komplex ist, dass man es nur schwerlich in Buchform pressen kann. Es hängt von so vielen Stellschrauben ab, da werde ich ja gleich noch drauf kommen, um das hier zu beantworten, die erste Frage. Es hängt von so vielen Stellschrauben ab, dass man so viele Einzelfälle betrachten müsste, dass ein Buch gar nicht ausreichen würde. Also müsste man ein mehrbändiges Werk machen und dann muss derjenige, der auch wirklich ein Rezept entwickeln möchte, diesen Einzelfall in diesen vielen Seiten finden. Das ist auch nicht so einfach. Also natürlich kann man so ein paar Grundlagen geben, aber wo hört man auf, wo fängt man an? Das ist schwierig und Grundlagen helfen einem dann auch nicht wirklich weiter, weil das einfach so komplex ist, das Thema. Multifaktoriell nennt man das, glaube ich, heutzutage. Insofern ist es schwierig, da irgendwie einen roten Faden zu finden, den man auch in Buchform gießen kann. Ja, kommen wir vielleicht zur ersten Frage, zur wichtigeren Frage von Pascal. Hat er kurz zusammengefasst gefragt, ob es Anhaltspunkte gibt, wie viel Wasser welches Mehl binden kann oder welche Zutat. Da gibt es natürlich Anhaltspunkte, so ganz grobe Ideen, ne? Wie viel TA-Punkte sozusagen, wie viel Teigausbeutepunkte ein bestimmtes Mehl oder eine bestimmte andere Zutat, da denken wir an die gut quellenden Zutaten wie Leinmehl oder Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsaat etc. pp. binden kann, aber es gibt halt keine konkreten Angaben und schon gar nicht auf bestimmte Sorten bezogen, also wie jetzt im Beispiel Rotkorn, Vollkornweizen, Mehl oder auch bestimmte Typen. Da kann man nicht ganz konkret sagen, 100 Gramm Roggenmehl 1370 binden x Gramm Wasser. Das funktioniert einfach nicht. Man kann ganz grob sagen, dass Roggen mal mindestens 10% mehr Wasser bindet als Weizen. Man kann auch sagen, dass Vollkornmehle ungefähr über den Daumen 5-10% mehr Wasser binden als die Typenmehle. Aber viel mehr kann man dann schon nicht mehr sagen, weil das so starken regionalen, sortenspezifischen und auch witterungsbedingten Schwankungen unterliegt. Also es kann durchaus vorkommen, dass ich im Jahr 2024 an 1 Kilo Roggenmehl 800-900 Gramm Wasser binden konnte und im Jahr 2025 vielleicht nur noch 600-700 Gramm Wasser oder 700-800 Gramm Wasser oder irgendwas dazwischen. Also da sind Schwankungen zwischen 5-10% völlig normal und deshalb lässt sich sowas nicht angeben. Man kann noch nicht mal genau sagen, diese Getreideart, also Roggen oder Weizen, bindet so viel Wasser, weil das auch wieder von den jeweiligen Gebäcken abhängt. Also ich kann einen Weizenteig herstellen, der hat eine TA von 150, also 50 Gramm Wasser auf 100 Gramm Mehl. Und ich kann einen Teig herstellen, der hat eine TA 200, also 100 Gramm Wasser auf 100 Gramm Mehl. Das hängt davon ab, welches Gebäck ich herstellen möchte. Das heißt nicht, dass das Mehl nicht in der Lage wäre, mehr Wasser zu binden als 50 Gramm auf 100 Gramm Mehl. Aber es kommt darauf an, ob es ein Brezelteig werden soll oder ob es ein Ciabatta-Teig werden soll. Und beim Roggen ist es ähnlich. Ne? Da kann ich natürlich auch ein freigeschobenes Roggenbrot backen, da muss ich weniger Wasser reinpacken. Meinetwegen eine Teigausbeute von 170, 175, bei Vollkorn vielleicht auch 180. Und wenn ich ein Kastenbrot backe, kann ich da locker auf TA 200 gehen. Und auch da kommt es natürlich wieder darauf an, wie ist die Enzymatik des Mehls, also hat es vor der Ernte geregnet beispielsweise, habe ich ein Vollkornmehl, wie ist es vermahlen, das spielt auch noch eine Rolle, ist es sehr fein vermahlen, sehr grob vermahlen, ist die Schale grob drin oder fein drin, ist das Mehl generell grob gemahlen oder alles fein oder nur Partien des Mehles grob und die anderen sind fein. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die Wasseraufnahme zu manipulieren über das Mahlverfahren, über die Roggensorte, über die Witterungsbedingungen, über die Anbaubedingungen, über die Gegend, über den Boden, dass man einfach nicht verlässlich und seriös sagen kann, dieses Mehl oder diese Sorte oder allein auch die Type bindet so viel Wasser oder so wenig Wasser. Das ist leider so, das ist der Teil der Rezeptentwicklung, der dann wirklich auf Backversuche hinausläuft und alles andere ist Papierarbeit. Um das vielleicht nochmal aufzugreifen, also wenn ich ein Rezept entwickle, dann passiert das auf einem weißen Blatt Papier. Natürlich gibt es Anhaltspunkte, hatte ich jetzt eben schon gesagt. Also wenn ich ein Roggenbrot backen möchte, dann gehe ich da erstmal so ganz konservativ von einer Teigausbeute von 170 aus, 70% Wasser. Wenn es ein Vollkornbrot wird, eher Richtung TA 180, also 80% Wasser aufs Mehl. Und alles andere wird dann dazu geschrieben, 2% Salz, das ist ja der Durchschnitt, Mehl ist immer 100%. Und dann habe ich schon mein Roggenbrot. Und der Rest wird dann im Backversuch ermittelt. Und das Wasser, was dann ranpasst an diesem Backtag, das schreibe ich ins Rezept. Und so kommt es dann auch in die Bücher und in den Blog, was dann natürlich dazu führen kann, dass zu Hause bei Pascal dann plötzlich ein Teig entsteht, der viel weicher oder fester ist als der, den ich damals in der Rezeptentwicklung hergestellt habe. Dieser Nachteil oder was auch immer, dieses Phänomen, das gibt's immer und das ist der Haken an jedem Rezept. Dessen muss man sich bewusst sein als Nachbäcker, als Hobbybäcker, als Profibäcker sowieso, dass an jedem Backtag sich die Teigkonsistenz ein bisschen unterscheiden kann zu dem, was man vorher gehabt hat. Und das ist der Spaß an der ganzen Sache, nämlich die natürlichen Schwankungen, die man dann mit viel Erfahrung und auch viel Fehlern, die man vorher gemacht hat, wieder ausgleichen muss. Die nächste Frage kommt von Patrick. Er fragt, worauf ist zu achten bei dem ersten Backversuch am Holzofen? Und auch, welche Art von Broten würde ich empfehlen für Patrick, wenn er das erste Mal am Holzofen backt? Der Hintergrund, den erzähle ich noch kurz mit, dann wieder als Zitat von Patrick. Ich habe am Wochenende jemanden kennengelernt, der einen Holzofen aus Ziegelsteinen gebaut hat. Mit schwerer Eisentür, Klappe im Boden, Aschekasten und Thermometer mit langer Lanze, um die Innentemperatur an der Spitze des Gewölbes zu ermitteln. Platz ist ungefähr für 10 bis 15 Brote. Dieser jemand hat noch keine Erfahrung im Brotbacken, deshalb hat Patrick das übernommen. Aber er will das eben nicht im Haushaltsofen machen mit demjenigen, sondern direkt im Holzbackofen. Deshalb die Frage. Ja, worauf ist zu achten beim ersten Backversuch? Da gibt's ziemlich viel zu beachten. Und da ist auch wieder ziemlich viel nicht vorhersagbar. Das muss ausprobiert werden. Also ganz grundsätzlich, Backen im Holzofen funktioniert im generellen Ablauf so, dass man den Holzofen anheizt, also Scheiter reinlegt, das abbrennt und dann darauf achtet, dass der Ruß, der beim Anheizen sich am Gewölbe niederschlägt, wieder verbrennt. Das passiert ab 500 Grad. Und wenn das Gewölbe dann wieder weiß gebrannt ist, dann legt man noch so viel Holz nach, bis man ungefähr ein Gefühl hat, dass der Ofen heiß ist, wenn der Teig soweit ist. Das ist schon mal der erste kritische Punkt. Der Teig muss zum Ofen passen oder der Ofen zum Teig. Beide müssen gleichzeitig fertig sein. Fertig heißt, dass der Ofen, der Holzofen, in die Tiefe durchgeheizt ist. Wenn er die 500 Grad erreicht hat, dann hat er an der Oberfläche 500 Grad. Das bedeutet nicht, dass der Stein in Gänze schon ausreichend temperiert ist. Der hat vielleicht hinten, also weg vom Gewölbe, ich weiß nicht, wie dick die Steine sind, die Ziegelsteine, oder wie viele Lagen davon da sind, aber nehmen wir mal einen normalen Ziegelstein, der hat vielleicht 10 cm Tiefe, dann heißt es nicht, dass wenn an der Oberfläche 500 Grad sind, dass in der Tiefe da schon überhaupt was passiert ist, dass da überhaupt 100 Grad erreicht sind. Das erreichen wir durch Nachlegen, durch Nachheizen, bis der Stein richtig tief durchgeheizt ist. Bei normalen Holzöfen dauert das so zwischen 3 und 4 Stunden. Also das erste Anheizen ungefähr eine Stunde, anderthalb, dann legt man nach und in der letzten Stunde, anderthalb, muss der Holzofen dann abstehen. Das heißt, die Glut wird verteilt, der Ofen wird in einer Reihe zugemacht. Vorher ist er die ganze Zeit auf, damit Sauerstoff reinkommt, sonst erreicht man die Temperaturen nicht gut. Dann wird er zugemacht oder noch mit einem kleinen Luftschlitz versehen, dass die Glut noch ein bisschen nachheizen kann. Jedenfalls steht der Ofen ab, sodass sich also die Temperatur gut anpassen kann. Ich mache es immer so, dass ich anheize, wenn ich dann ungefähr abschätzen kann, der Teig ist soweit in ungefähr anderthalb Stunden, dann ist er ja meistens auch schon geformt. Dann verteile ich die Glut, hacke die noch schön klein und verteile sie, lasse einen kleinen Schlitz zwischen Tür und Ofen, dass die Glut noch nachheizt. Und wenn dann noch so ungefähr eine Stunde Zeit ist, dann ziehe ich die Glut raus, im besten Fall ist es dann nur noch Asche, mache den auch schon sauber und schließe die Tür. So, dann hat er ungefähr, wenn ich jetzt von dem Holzofen auf der Kalkkesselalm ausgehe, auf den ich die Backkurse gebe, die Almbackkurse, dann hat er ungefähr 370 Grad, wenn ich die Tür schließe, an der Oberfläche wohlgemerkt. Und Nach der Stunde ist er dann runter auf 310 ungefähr. Dann schießt die Brote ein. In der Zeit verliert er auch nochmal Energie. Die Brote ziehen Energie raus. Wichtig ist, dass der Ofen immer voll besetzt ist. Also nicht ein Brot in einem Ofen für 20 Brote, sondern wenn da 10, 15 Laibe reinpassen, dann sollte der auch gut gefüllt sein mit diesen Laiben. Sonst verbrennen die Brote. Ja, dann Tür zu. Bei 300 Grad Oberflächentemperatur bei dem Schamottstein, der da verbaut ist, auf der Kaichkindelalm, passt das. Ich messe mit einem Infrarotthermometer die Oberflächentemperatur. Ich habe also kein Thermometer, das irgendwie die Lufttemperatur messt im Holzofen, sondern ich messe an verschiedenen Stellen die Oberflächentemperatur. Dann kann man auch gleich mal gucken, ob man wirklich gleichmäßig geheizt hat. Ja, und was folgt, ist dann natürlich eine Backzeit von einem Kilo Roggenbrot zum Beispiel von ungefähr einer Stunde in dem Holzofen. Und am Ende, wenn ich die rausziehe, die Brote, sind die schön kostdunkel gebacken. Ungefähr so, als hätte ich im Haushaltsofen 250 Grad eingestellt und auf 220 runtergedreht. Man darf sich also nicht der Illusion hingeben, dass man die gleichen Temperaturen erreichen muss im Holzofen wie im Haushaltsofen. Das sind andere Verfahren, andere Technologien. Die Wärme wird anders abgegeben, im Holzofen deutlich langsamer, milder als im Haushaltsofen. Deshalb ist die Temperatur im Holzofen in aller Regel höher als im Haushaltsofen. Nachdem die Brote raus sind, hat der Ofen auf der Alm jedenfalls noch ungefähr 200 Grad. Wenn ich die Tür dann zumache und eine halbe Stunde warte, dann heizt er wieder nach, weil die Energie, die im Schamottstein steckt, jetzt natürlich größer ist als die Energie, die an der Oberfläche des Schamotts ist. Die Energie hat das Brot rausgezogen. Das heißt, es ist ein Ungleichgewicht und die Energie wird nachgeschoben in den Backraum aus dem rückwärtigen Bereich, sodass ich danach also die nächsten dann vielleicht nicht mehr Brote, außer es sind Kastenbrote, aber Brötchen backen kann. Auch eine Focaccia kann ich da noch reinschieben, dann nicht den ganzen Ofen voll, sondern vielleicht nur ein Blech, um die wenige Energie auf das eine Blech zu konzentrieren. Und wenn das raus ist, kommt die nächsten. Na, da kommt dann noch Kuchen, Zöpfe, was auch immer. So wäre die Reihenfolge und alles andere ist Experiment, Versuch und Irrtum. Also gut anheizen. Man kann auch die Mehlprobe machen, also wenn man eine Handvoll Mehl einmal auf den Ofenboden schmeißt und anguckt, wie schnell das bräunt, hat man auch ungefähr ein Gefühl dafür, wie aggressiv der Holzofen gerade noch heizt. Wenn das schön langsam durchbräunt, innerhalb von ein paar Sekunden langsam durchbräunt, aber nicht richtig verbrennt, dann ist es eigentlich super. Wenn es sofort verbrennt, dann ist er definitiv noch zu heiß, dann muss er noch abstehen. Und wenn es extrem langsam braucht zum Bräunen, dann ist er noch zu kalt. Dann hat man natürlich den Zonk, weil man dann eigentlich nochmal anheizen müsste. Ist ja schon alles raus, Glut ist raus. Man müsste dann nochmal anheizen, das zieht sich dann wieder über anderthalb, zwei Stunden. Und in der Zeit ist der Teig natürlich überreif. Das heißt, lieber einen zu heißen Holzofen und den runterkühlen durch Auswischen und Tür aufmachen, Zug aufmachen, als einen zu kalten Holzofen, weil dann wird das Brot flach. Ja, es gibt noch viel mehr zu erzählen, aber am besten sammelt man dann eigene Erfahrungen. Das wäre so die grundsätzliche Art, mit dem Holzofen umzugehen. 3 bis 4 Stunden vor dem Backtermin sollte man ihn anheizen. Und am besten, auch wenn er schon sehr lange kalt stand oder noch gar nicht angeheizt war, am Vortag schon mal ein kleines Feuerchen machen, damit er so eine Grundwärme hat und dann am Backtag dann nicht mehr von kalt starten muss. Die nächste Frage kommt von Mark. Er fragt, warum bräunt mein Toastbrot beim Toasten nicht so schnell wie ein Industrietoastbrot? Er hat Probleme mit seinem Toastbrot, also egal welches Rezept er nimmt, die schmecken alle toll, alles perfekt, aber wenn sie aus dem Toaster kommen, sehen sie schlecht aus, im Sinne von blass, sie bräunen einfach nicht. Also er muss das 2-3 Mal nachtoasten, damit wirklich eine adäquate Bräunung zu sehen ist. Und er fragt, was ist die Ursache dafür? Die Ursache liegt eigentlich eher im Industrietoastbrot, denn das ist so mit Zucker zugepackt, teilweise auch versteckten Zuckern, die man dann in der Zutatenliste einzeln zusammensammeln muss, wenn man weiß, dass das ein Zucker ist, dass dieses Industrietoastbrot einfach sehr schnell im Toaster bräunt. Alle Rezepte, die ich irgendwann mal entwickelt habe, arbeiten mit auch mit Zucker, aber mit sehr wenig Zucker. Das sorgt für eine dezente Bräunung, aber man muss schon den Toaster höher stellen, auf eine höhere Stufe, damit das ansprechend bräunt. Man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, gut, dann erhöhe ich den Zuckergehalt noch deutlich nach oben. Das ist gesundheitlich jetzt nicht so sinnvoll. Dann lieber ein bisschen stärker toasten. Was auch gut geht, ist, dass die Toastscheiben, wenn es mehrere sein sollen, einfach im Haushaltsofen zu toasten, gar nicht im Toaster, sondern ein Gitterrost in einem passenden Abstand zu dem Backblech platzieren im Ofen und dann die Scheiben da reinstellen und dann einfach wahlweise bei einer Wunschtemperatur mit Umluft, Heißluft, vielleicht von 150 bis 180 Grad, einfach kurz drüber rösten, drüber toasten. Das ist meistens deutlich effizienter als in einem normalen Toaster. Ja, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Also es ist der Zucker. Was man auch machen kann, ist den Milchanteil erhöhen, so überhaupt ein Milchanteil drin ist. Also Milch zu geben, denn die Laktose, der Milchzucker, der sorgt auch für eine sehr gute Bräunung. Auch wenn Ei im Spiel ist, verstärkt das noch den Bräunungseffekt. Der Nachteil ist natürlich immer, dass man dann auch an der Kruste meistens eine stärkere Bräunung hat. Also man sollte dann beim Backen schon darauf achten, dass das Toastbrot möglichst von außen nicht stark bräunt, sondern blass bleibt. Und das macht man am besten in einer Edelstahlkastenform mit Deckel, denn Edelstahl reflektiert die Wärmestrahlung und sorgt dafür, dass das Toastbrot nicht so stark bräunt. Wenn die Kruste schon braun ist, wenn es aus dem Ofen kommt und dann noch getoastet wird, dann hat man natürlich eine schwarze Kruste und ein gut gebräuntes Inneres nach dem Toasten. Das ist nicht das Ziel. Also schön blass backen sieht schrecklich aus, finde ich, aber ist dann, wenn man es wirklich toasten möchte, die bessere Alternative, als es richtig schön kross zu backen. Eine weitere Frage von Lukas. Er hat aufgeschnappt, dass Nicolas Cipio, das ist ein französischer Bauernbäcker, die Kleie aus seinem selbstgemahlenen Mehl absiebt und sie separat versäuert, also einen eigenen Sauerteig aus der Kleie herstellt und das andere Mehl natürlich auch über einen Sauerteig verarbeitet und am Ende alles zusammenkippt in den Teig und ein Sauerteigbrot damit backt. Und die Frage ist jetzt, welchen Sinn ergibt es, die Kleie aus dem Mehl auszusieben und separat zu versäuern? Hat das ideologische Gründe oder gibt es da wirklich backtechnologische Faktoren, die das für sinnvoll erscheinen lassen würden? Ja, ich kenne die Methode. Ich habe Nicolas Cipio noch nicht persönlich von Aug zu Aug kennengelernt, aber wir haben schon miteinander telefoniert und E-Mails geschrieben. Und ich kenne auch seine Schüler teilweise in Italien. Es ist sehr weit verbreitet, diese Methode bei kleinen Handwerksbäckereien. Der Bäcker Ciabattoni zum Beispiel arbeitet so, den hatte ich 2024 besucht in Italien. Und ja, es ist eine spannende Methode, denn die Kleie zu versäuern sorgt erstmal dafür, dass die Mineralstoffe freigesetzt werden für den Körper. Es gibt allerdings für mich jetzt keinen Indiz dafür, dass das nicht auch hervorragend funktioniert, wenn die Kleie einfach im Mehl bleibt und ich einfach alles versäuere. Es hat natürlich den Vorteil, wenn ich einen Sauerteig herstelle für das Brot und einen Hauptteig, dass die komplette Kleie komplett aufgeschlossen ist, während ich in einem normalen Brotteig ja nur einen Teil des Vollkornmehles versäuere im Sauerteig und der richtig viel Zeit hat, um Mineralstoffe abzuspalten und dann kommt das in den Hauptteig und der Hauptteig hat ja deutlich weniger Zeit, das zu tun. Ich habe jetzt keine Zahlen und keine Daten darüber, in welcher Zeit diese Abspaltung der Mineralstoffe funktioniert, denn das funktioniert tatsächlich sehr gut und sehr effizient im sauren Milieu. Ob dieses saure Milieu über die paar Stunden, die der Hauptteig noch reift, ausreichend gegeben ist, um alle Mineralstoffe abzuspalten von der Kleie, das kann ich nicht sagen. Das heißt, wer auf Nummer sicher gehen will, für den ist es sicherlich eine Option, die komplette Kleie auszusieben, zu versäuern und erst dann wieder den Teig zuzugeben. Dann ist man wirklich sicher, dass man alle Mineralstoffe aus der Kleie auch wirklich hat, also aus der Schale des Getreidekorns. Ich würde aber mal behaupten, das ist es aber eher ein Bauchgefühl aus dem zusammengesetzt, was ich über die Jahre gelesen und selber erfahren habe. Ich würde behaupten, dass es auch reicht, einen ganz stinknormalen Sauerteig aus Vollkornmehl in den Hauptteig zu geben. Und da dieser Hauptteig dann ja auch noch mindestens mal 3, 4, 5 bis 6 Stunden braucht, bis das Ganze dann im Ofen landet, würde ich sagen, ist auch da die Gewähr gegeben, dass die Mineralstoffe ausreichend abgespaltet sind von der Kleie. Da ich dazu aber noch nichts gelesen habe, also es gibt keine Studien dazu, würde ich behaupten, ist mir noch nichts über den Weg gelaufen, kann man auf Nummer sicher gehen und die Kleie separat versäuern. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Und die zweite Frage von Lukas schließt sich danach an. Ist es überhaupt sinnvoll, die Kleie abzusieben und erst nach dem Kneten des Teiges zuzugeben? Auch da scheiden sich die Geister. Ich bin da kein Freund von, weil es einfach noch ein Arbeitsschritt mehr ist und ich kann den Teig auch auskneten, wenn ich die Kleie im Mehl belasse. Es mag sein, wenn die Kleie sehr grob ist, und das ist sie bei dem Verfahren, das Nicolas Sipio anwendet, dass die das Auskneten des Klebergerüstes stört, weil das ist ja schon ein ziemlich festes Zeugs und relativ scharfkantig. Es kann sich dadurch das Auskneten verzögern. Behindern würde ich jetzt nicht sagen, oder verhindern, zumindest nicht behindern, sicherlich, aber nicht verhindern. Man kriegt den Teig auch so ausgeknetet, aber es geht sicherlich schneller, wenn die Kleie nicht von Anfang an dabei ist. Wenn es ein Autolyseteig ist, so wie das hier im Beispiel von Lukas anklingt, dann stört die Kleie überhaupt nicht, weil sie ja überhaupt kein Schneidwerkzeug in dem Sinne darstellt, weil der Teig nur gemischt wird und die Verquellung, die Vernetzung des Klebereiweißes findet dann statt in der halben Stunde bis 60 Minuten Autolyse. Das ist überhaupt kein Ding, da würde ich die Kleie immer mit gleich reingeben. Was die Verquellung angeht, könnte man überlegen, ne, wie wir es gerade schon bei der Sauerteigfrage hatten, ob man die Kleie vorher, wenn es kein Sauerteigbrot werden sollte, ob man sie vorher zumindest verquillt über Nacht, dass sie wirklich wassergesättigt ist. Aber wenn man ausreichend Wasser in den Teig gibt und eine ausreichend lange Teigruhe hat, dann verquillt die Kleie auch im Teig hervorragend. Also es erschließt sich mir nicht in Gänze die Praxis von Nicolas Sipio und seinen Schülern. Es ist ganz nett, das zu tun, ist kein Fehler, es ist im Zweifel eher ein Vorteil, aber ich würde behaupten, man kommt auf ein sowohl gesundheitlich wie auch bakteriologisch identisches Ergebnis, wenn man alles gleich in den Teig gibt, sofern man mit Sauerteig arbeitet und die Teigruhe bei etlichen Stunden liegt und nicht mit viel Hefe alles ganz schnell durchgebacken wird. So, eine Frage haben wir noch, und zwar von Bernd. Er schreibt, irgendwann meine ich in deinem Podcast gehört zu haben, dass man mit natürlichen Mitteln, also mit Mehl, Wasser, Salz, Hefe und Sauerteig, Kneten und Zeit die Porung oder die Krume der Brötchen, so wie man sie beim 0815 Bäcker bekommt, nicht erreichen kann. Du, also Lutz, also ich, nannte sie, glaube ich, Atombrötchen. In einem Fernsehbeitrag sprach Lutz auch davon, dass diese Brötchen so viel Luft enthalten, dass sie auch so schmecken, nämlich nach Luft. Bernd sagt, anyway, was für Tricks wenden denn diese Industriebäcker jenseits der reinen Lehre an und welche davon könnte der Hobbybäcker, der mal Lust auf was Ungesünderes hat, ausprobieren? Ja, also Bernd, das hast du richtig verstanden. Diese Lockerung, die man an jedem Tankstellenbrötchen und auch fast in jeder deutschen Bäckerei und erst recht im Supermarkt und an allen möglichen Kiosken zu erstehen bekommt, diese Lockerung, diese Atombrötchen kriegt man zu Hause auf natürlichen Wege nicht hin. Also immer wenn einem das Brötchen für sein Volumen besonders leicht vorkommt und das fast wegschwebt und man eigentlich meint, man hat nichts in der Hand, dann ist das ein unnatürliches Produkt. Das kriegt man so nicht hin. Außer man wendet die Tricks an, die eben auch industrieseitig da reingegeben werden oder auch vom Handwerksbäcker, weil er sich dann eben das entsprechende Backmittel dazu kauft. Diese Backmittel gibt es übrigens schon seit mindestens den 1920er Jahren, wurden natürlich immer verfeinert, sind jetzt 100 Jahre Zeit für die Industrie, das zu verfeinern, hat sie auch getan. Am Anfang waren es einfach Malze, enzymaktive Malze, die das ein bisschen befördert haben. Das zählt noch unter die natürlichen Backmittel. Das kann also jeder selbst zu Hause auch nachbauen, so ein natürliches Enzymbackmittel. Einfach Getreide keimen lassen und irgendwann den Getreidekeimprozess abbrechen, das Ganze trocknen und in den Brötchenteig geben. Natürlich nicht unbegrenzt, sondern irgendwann hat man dann auch Klitschbrötchen. Aber das in der richtigen Dosis und in der richtigen Machart ist so ein Backmittel auf Basis von Malz, von aktivem Malz, definitiv die bessere Wahl, um etwas mehr Volumen ins Brötchen zu bekommen. So. So war das mal. Dann gab es Lecithin-Backmittel, das heißt, man hat Lecithin extrahiert. Das ist ein natürlicher Emulgator, kommt in Soja vor, kommt in Sonnenblumen vor, also Sonnenblumenkernen. Und auch im Hühnerei im Übrigen, im Eigelb. Das alles kann man sich zunutze machen und das zugeben, auch in den Brotteig und Brötchenteig. Auch heute gibt es noch Lecithin-Backmittel und sagen wir mal allgemeiner Emulgator-Backmittel. Da sind dann auch andere Emulgatoren drin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren zum Beispiel. Das liest man, wenn man am Brötchenknast im Supermarkt vorbeiläuft, dann meistens in den Zutatenlisten, so sie ausgestellt sind. Wer zu Hause ein bisschen auf natürlichem Wege nachhelfen will, der kann ein Eigelb mit in den Brotchenteig geben. Das hilft sehr, sehr stark der Lockerung und man kriegt deutlich mehr Lockerung, wenn man denn Eigelb im Brotchenteig mag. So, wenn es jetzt um speziellere Dinge geht, die auch moderner sind, dann kann sich der geneigte Hobbybäcker auch die klassischen Backmittel kaufen, die auch der normale Handwerksbäcker in aller Regel beigibt und die auch im Industriebrötchen drin sind. Das kann man dann unter besonderen Namen kaufen im Hobbybäcker-Fachhandel. Manchmal heißt es Backmalz modern oder es hat Fantasienamen. Auch für die Bäckereien gibt es tolle Markennamen dafür. Goldfrost zum Beispiel, das ist dann ein Backmittel, das sogar das Einfrieren oder das kalte Reifen lassen von Teiglingen ermöglicht und die haben trotzdem ein super Volumen, was ja eigentlich nachteilig ist für das Volumen, wenn man das zu Hause macht, ne? Das kalte Lagern von Teiglingen. Ja, kann man sich kaufen. Da sind dann in aller Regel technische Enzyme drin. Das sind die Wundermittel der letzten Jahre und die werden auch in Zukunft noch weiter. Die Wundermittel bleiben, werden extrem niedrig dosiert, sind Eiweißbausteine, Eiweißstoffe, die es in der Natur nicht gibt. Technische Enzyme, die werden meistens durch gentechnisch veränderte Schimmelpilze hergestellt. Keine Angst, die Gentechnik ist raus. Also die in den Enzymen, das sind Eiweißstoffe, gibt es keine gentechnisch veränderten Eiweißstoffe. Sowas ist nicht möglich. Aber die Organismen, die diese technischen Enzyme herstellen, also die Schimmelpilze in aller Regel, die sind gentechnisch verändert, um genau diese auf ganz bestimmte Bedingungen, Eigenschaften getrimmten Enzyme herzustellen. So, das kann man sich kaufen. Für bestimmte Gebäckarten gibt es unterschiedliche Enzymcocktails, meistens auch noch kombiniert mit Emulgatoren. Gibt es im Hobbybäcker-Versandhandel, kann man sich kaufen. Auf die Zutatenliste kann man gucken, dann weiß man auch gleich, was da drin ist. Da steht dann meistens nur Enzyme oder Amylasen steht dann oder Proteinasen. Dosierungshinweise sind auch gegeben. Kann man ausprobieren, wenn man das möchte, dann kriegt man genau diese Atombrötchen, wie man sie auch in der normalen Bäckerei, an der Tankstelle, überall im Supermarkt bekommen kann. Ich halte das nicht für erstrebenswert. Ich würde maximal vielleicht noch ein Eigelb mit in den Brötchenteig geben, wenn ich es besonders locker haben möchte. Aber alles andere kann man mal machen aus experimentellen Gründen, um es mal gemacht zu haben, um zu sehen, was das für einen Volumenunterschied ergibt. Aber ich würde mich davon nicht regelmäßig ernähren wollen. Das ist auch noch meine Meinung. Bernd, ich wünsche dir viel Spaß beim Experimentieren und zumindest hast du dann mal einen Eindruck, was möglich ist, wenn man die Natur austricksen möchte. Ja, soweit für heute. Das waren gute 30 Minuten neue Antworten, die euch hoffentlich ein bisschen weitergeholfen haben. Die nächste Folge kommt bestimmt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.